Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns dein Wort gegeben. Das ist immer wieder neu, es ist immer wieder packend, es ist immer wieder aufschlussreich und überführend und es ist immer wieder mächtig, dein Wort. Um das möchten wir dich bitten, für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, dass dein Wort mächtig an uns wirkt. Amen. Wer von euch hat die letzten Wochen über die Hitze gestöhnt? Ganz wenig. Weil ich möchte euch, haben wir das Bild, nach Korinth mitnehmen. Und heute ist in Korinth ein kühlerer Tag. Es hat 37 Grad und es soll wärmer werden wieder. 37. Warum setze ich das an den Anfang? Ich möchte euch nach Korinth mitnehmen und ich finde diesen ersten Korintherbrief, ich sage mal bewusst, so heiß in seinen Aussagen, so brennend, bis hin verzehrend. Und ich stelle mir vor, wie Paulus dort diesen Brief geschrieben hat. Er war ja 1,5 Jahre in Korinth. Und auch diese Hitze erlebt hat und diese ganze Atmosphäre. Und dabei kommt so ein wunderbarer Brief. Es soll heute, Christoph hat ja den ganzen Text gelesen, um die Verse 22 bis 25 gehen. 1. Korinther 1, 22 bis 25. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Die Juden wollen Wunder sehen. Vers 22. Die Nichtjuden suchen Weisheit. Nach was suchen die Menschen? Hier die Juden. Wunder oder andere Übersetzung, sie fordern Zeichen. Wann war das? Dass Juden von Gott Zeichen gefordert haben. Wenn wir in die Evangelien gehen, das ist Dauerthema. Gib uns ein Zeichen, tu ein Wunder. Wenn wir so die ich habe nur ganz wenige Stellen hier stehen, Matthäus 12, 38. Einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer sprachen zu Jesus: Rabbi, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Johannes 4, 48, Jesus sagt: Müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Johannes 3, der Nikodemus kommt zu Jesus und sagt zu ihm: Deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Johannes 2, 18, die Juden aber stellten ihn zur Rede, Jesus zur Rede: Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, solches zu tun? Immer wieder diese Forderung, tu Wunder. Warum? Das ist bei Jesus der Messias-Test. Zu dieser Zeit hatten die Juden ja die Erwartung, der Messias kommt. Aber wie erkenne ich den Messias? Und dann gab es eine ganze Liste von Wundern, die dieser Messias tun wird. Und immer wieder werden selbst Delegationen zu Jesus geschickt. Und man kann das sehr gut nachvollziehen in den rabbinischen Schriften. Das sind bestimmte Wunder, zum Beispiel bestimmte Heilungen, nicht jede Heilung. Und daran erkennt man, das ist der wahre Messias. Die Juden fordern, suchen, Zeichen und Wunder. Hast du Jesus auch schon mal getestet, ob er wirklich der Messias ist? Habe ich mich gefragt. Habe ich ihn auch schon getestet? Jesus, du musst aber das tun und dann kann ich an dich glauben. Und Jesus, wenn du das nicht tust, dann kriege ich große Schwierigkeiten mit dem Glauben an dich. Wenn zum Beispiel mein Ehepartner nicht zu Jesus findet oder meine Kinder. Oder Jesus, wenn du mich nicht heilst und so weiter und so fort. Ist nochmal eine andere Ebene als dieser Messias-Test hier in den Evangelien, aber das Prinzip ist das gleiche. Herr, du musst beweisen, wer du bist. Und du musst, und darauf will ich hinaus, meinen Erwartungen entsprechen. Muss Jesus meinen Erwartungen entsprechen. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden, die Griechen, suchen Weisheit. Darum geht es in unserem ganzen Abschnitt, Verse 18 bis 31 immer wieder. Was ist denn nun wirklich Weisheit? Was ist menschliche Weisheit? Und was ist wirklich Gottes Weisheit? Und die Nichtjuden, die Griechen, haben sicherlich an Philosophie gedacht. Ich lese uns mal von John MacArthur einen kurzen Abschnitt. Die Heiden forderten Beweise in Form von menschlicher Logik und Gedankengängen, die sie nachvollziehen und über die sie diskutieren und debattieren konnten. Kann ich logisch nachvollziehen, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz schickt? Was für eine Logik. Das ist genau die Spannung in unserem Text. Wie passt das, dass der Vater, der seinen Sohn, Jesus, über alles liebt, ihn ans Kreuz schickt? Wo sind wir da bei menschlicher Logik? Weiter das Zitat. Sie meinten es nicht ernst, genau wie die Philosophen von Athen. Kennt ihr diese Geschichte? Apostelgeschichte 17, da geht es um das Debattieren, um des Debattierens willen. Und sie wollen vor allem etwas Neues hören. Und das ist interessant. Aber was das nicht hat, das hat keine Lebensveränderung. Das hat keine Erkenntnis, wie Gott ist. Da geht es nicht darum, was ist für Gott und von Gott Weisheit, sondern was ist unsere Weisheit? Die Weisheit Gottes, die biblische Weisheit, das ist etwas völlig anderes. Das ist keine Theologie, das sind keine Gedankengebäude, sondern wie unser Text sagt, Jesus Christus ist für Sünder gestorben, der Gekreuzigte. Was bedeutet das für mein praktisches Leben? Weisheit in der Bibel, es geht immer um Nachfolge Gottes. Ganz, ganz praktisch. Nachfolge. Es geht um ein Leben, das gelingt, weil es nach den Regeln Gottes verläuft. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet vor dem, ich sag mal, praktischsten Paulusbrief, 1. Korintherbrief, dieses, ich sag mal, Vorwort steht. Was ist Weisheit? Wenn wir den 1. Korintherbrief durchgehen, es geht um so viele praktische Themen, aber am Anfang muss stehen, Christus ist unsere Weisheit und unsere Kraft. Das ist die Vorbedingung, das ist die Grundlage und dann wird ausgeführt, was ist im Brief, was ist Weisheit praktisch. Ein Leben in der Nachfolge Christi ist ein Leben in der Nachfolge des Gekreuzigten. Vers 23. Wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Der Gekreuzigte. Für Juden ist das ein Skandal, ein Anstoß, für Nichtjuden eine Dummheit. Meine Frau und ich haben längere Zeit an einem Buch über die Stadt Rom gearbeitet, zur Zeit des Paulus. Stellt euch vor, der Paulus kommt nach Rom, wird uns ja auch in Apostelgeschichte 28 berichtet. Und was findet er vor? Und was hat er als Botschaft? Da ist eine Stadt voll mit Palästen, eine Pracht, eine Stadt voll Marmor, das sieht sehr, sehr schön aus. Da hat es Tempel, da wird geopfert, da ist Leben, da ist Reichtum, da ist Sieg. Und was bringt Paulus? Einen Gekreuzigten. Versteht man, dass man sagt, das ist doch irgendwie seltsam. Mir ist es ganz, ganz wichtig geworden, dass das bis heute genau die Botschaft ist, die wir haben. In alter Weisheit hier in Bonn, in allem Reichtum, in allem Gelingen, aber auch in allem Versagen, in allem Alltag und ich sage mal bewusst, in aller Gottesferne. Kennt ihr das von euren Menschen, euren Mitmenschen, wie weit die von Gott weg sind oft? Da haben wir eine einzige Botschaft. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz geschickt. Und dieser Sohn Gottes ist für unsere Sünden und unsere Errettung gestorben. Und dieser Sohn Gottes ist auferstanden. Hat diese Botschaft damals gepasst? In Rom oder in Korinth? Nee, die hat überhaupt nicht gepasst. Passt sie heute? Nee. Hätte ich eigentlich gerne gesagt, sie stört, diese Botschaft. Aber mein subjektiver Eindruck ist, dass diese Botschaft gar nicht mehr stört. Geht es euch auch so? Sie wird gar nicht mehr verstanden, was das soll. Aber das ist die Botschaft, die wir haben, einen Gekreuzigten. Und da erkennen wir die ganze Liebe Gottes und da ist die Weisheit Gottes und da ist die Kraft Gottes, alles. Aber sie wird nicht mehr verstanden. Für Juden ist sie ein Skandal, ein etwas Anstößiges. Oder ich nenne es mal mit Römer 9, da geht es um den Stein des Anstoßes. Stein des Anstoßes, Römer 9, 32. Und in Vers 33, Römer 9, 33, kommt ein alttestamentliches Zitat. Da spricht Gott, seht her, ich lege in Zion, in Jerusalem, einen Grundstein, Stein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Der Gekreuzigste ist wie ein Stein, der hier auf dem Boden ist, oder es ist schon ein großer Stein, und du stolperst drüber. Du kannst nicht mehr einfach weitergehen, deinen Weg, sondern es ist ein Stein des Anstoßes. Kann in zwei Richtungen gehen. Du kannst es positiv annehmen, weil du merkst, dieser Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn und er hat dieses Große getan. Er ist gestorben, begraben, auferstanden, erschienen, wie es hier in 1. Korinther 15 dann heißen wird. Oder es wird tatsächlich ein Anstoß, dass du weggehst von Gott. Noch weiter. Den Juden ein Ärgernis, ein Anstoß. Ich möchte zwei jüdische Einwände Stolpersteine nennen, die man damals hatte und die es immer noch gibt. Der erste: Es kann nicht sein, dass der Messias am Kreuz stirbt. Kann das sein, dass der Messias am Kreuz stirbt? Jesus sagt von sich: Ich bin von Gott gesandt. Ich bin der Messias, ich bin der König, ich bin der Erretter. Und dann geht er ans Kreuz. Kann das sein? In 5. Mose 21 heißt es, ein Gehängter, ein ans Holz gehängter, ein Gekreuzigter, der ist verflucht von Gott. Kann das sein, dass der Messias etwas tut, wofür er laut Torah verflucht ist von Gott? Wenn du das positiv auffasst, erkennst du, wie tief sich Jesus erniedrigt, wie weit er hinabsteigt. Aber es ist nicht nur für Juden ein Riesenproblem. Der Messias, ein Gescheiterter und Verfluchter? Ich mag das Lied »Der Sieger, Jesus Christ, vom Tod erstanden ist«. Kennt ihr das? Es bleibt nicht beim Kreuz und beim Verflucht, sondern es kommt die Auferstehung. Und deshalb ist er Sieger. Zweiter Einwand von jüdischer Seite: Es kann nicht sein, dass dieser König, dieser Messias, nicht heute offen regiert. Jesus sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und tatsächlich ist dieses Reich so ganz anders als das, was Juden erwartet haben. Und es ist auch anders als das, was heute erwartet wird. Das ist keine leichte Frage. Die gebe ich euch gerne als Hausaufgabe mit. Für Juden ist das ein Skandal, dass der Gekreuzigte, für Nichtjuden, für Griechen eine Torheit, eine Dummheit. Das ist im Alten wie im Neuen Testament, und zwar sogar mit diesen Begriffen Torheit, Dummheit, ein Dauerthema. Was ist eigentlich Torheit für die Welt und wie sieht das in Gottes Augen aus? In Vers 20, ich nehme an, dass letzten Sonntag dieser Vers behandelt wurde, heißt 1. Korinther 1, 20 heißt es so treffend: Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Also mich hinterfragt das total, was da steht, weil die Maßstäbe Gottes so anders sind. Was ist in der Bibel Torheit, Dummheit, damit in Gottes Sicht? Ich nenne nur ein paar Beispiele. Als erstes habe ich hier stehen, wenn der Mensch denkt, er könne sich selbst erlösen. Das durchzieht mein Leben, das durchzieht das Leben von vielen von uns. Das haben wir hier auch immer wieder als Thema. Wir können uns nicht selbst erlösen. Wir sind in der Sünde gefangen und Jesus muss diese Ketten sprengen. Dummheit, Torheit, wenn ich das denke. Zweitens, wenn der Mensch denkt, es kommt kein Gericht. Wie heißt das? Mehrmals in der Bibel, wenn alle sagen, Frieden, Frieden. Und ich beziehe das jetzt auf Gott. Was willst du denn mit deinem Gericht? Jesus ist doch schon so lange weg. Er hat gesagt, er kommt wieder, aber er kommt nicht. Und mein Leben verantworten, das muss ich nicht. Drittens, wenn man denkt, man brauche Jesus nicht, auch das begegnet immer wieder, dass es heißt, ja, okay, Gott, das geht ja. Aber Jesus, dann wird es schon schwieriger. Ich glaube, dass das in die Rubrik Torheit fällt. Wenn man leugnet, dass es einen Gott gibt, das ist nun, da werde ich jetzt doch Bibelstellen zitieren, eine zumindest, Psalm 14. Und ich habe diese Übersetzung mal stehen lassen. Wir sind eher gewohnt, Toren denken, aber was ist denn ein Tor? Und hier ist es treffend ausgedrückt. Dummköpfe denken, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an und tun abscheuliche Dinge. Keinen gibt es, der Gutes tut. Der Herr blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist, nur einer, der Gott wirklich sucht. Das bezeichnet die Bibel als Torheit, als Dummheit. Und ihr habt gemerkt, es geht hier nicht um irgendwelche Gedankenspiele, sondern über diese Menschen wird auch etwas gesagt, wie sie sich verhalten. Noch ein Punkt zur Torheit. Wenn man angesichts der Schöpfung, dieser Herrlichkeit der Schöpfung, leugnet, dass es einen Gott gibt. Psalm 19, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Auch das ist Torheit, denn es heißt in Römer 1, denn was man von Gott erkennen kann, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät, sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Wenn ich das leugne, dass das von Gott stammt, auch das ist Torheit. Und ein letztes, und das ist nur eine kleine Auswahl, und ich weiß, dass das alles nicht neu ist für euch, aber ich wollte es vor Augen stellen, weil es wirklich ein Dauerthema ist. Ein letztes Beispiel, Dummheit, Torheit ist, wenn man die Auferstehung Jesu leugnet. Apostelgeschichte 17,32, das ist eben diese Diskussion mit den Philosophen auf dem Areopag in Athen. Da heißt es, als diese Philosophen von einer Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Ist es Dummheit, von einer Auferstehung zu reden? Oder ist es Dummheit, zu lachen? Mich trifft diese Stelle, denn was ist, wenn du heute vom Auferstandenen redest, hier in Bonn? Wenn du davon redest, Gott liebt dich, dann wirst du vielleicht ein bisschen schräg angeschaut, aber das geht ja noch. Jetzt redest du von einem Auferstandenen, ganz direkt. Weißt du, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Es wird dir aber nicht viel mehr passieren, als das, was hier dem Paulus passiert. Einige, vielleicht auch alle, lachen. Ich stelle an der Stelle mal eine Frage. Warum will der Mensch eigentlich in seiner Dummheit bleiben? In seiner Torheit? Das ist diese Linie, die sich auch durchs Alte wie durchs Neue Testament zieht. Warum wollen wir da drin bleiben, wenn Gott sich hier in seinem Wort auf diese wunderbare Art und Weise offenbart hat und wenn er gezeigt hat, wer er ist, in der Schöpfung, das Alte Testament hindurch, durch Gottes Begegnungen und indem er mit Menschen Geschichte macht und dann noch seinen Sohn schickt. Und sein Liebesbeweis ist ja eben Tod und Auferstehung Jesu. Wenn er alles das getan hat, warum möchten Menschen in ihrer Torheit, in ihrer Dummheit bleiben? Logisch ist das nicht. Kommen wir zum letzten Vers, den ich betrachten möchte. Vers 24. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Gott berufen hat. Ich möchte nicht das Thema Berufung jetzt machen, aber ich habe Ich möchte nochmal den Vers 18, wahrscheinlich auch letztes Mal behandelt, lesen, 1. Korinther 1, 18. Da heißt es, die Botschaft vom Kreuz ist für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Wir merken jetzt noch mehr, es geht nicht um Gedankenspiele, um Gedanken ein Entweder-Oder, sondern wenn Menschen in dieser Dummheit bleiben, dann deshalb, weil sie auf dem Weg sind, mitten ins Verderben. Es geht nicht um Kleinigkeiten. Und für die, die gerettet werden von Gott, so steht es hier, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Botschaft vom Kreuz, die Weisheit, Christus unsere Weisheit, was ist damit gemeint, die Botschaft vom Kreuz? Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben? Da könnten wir, und das tun wir oft hier, ich glaube, das ist eine Stärke unserer Gemeinde, sowohl von Vergebung reden, Jesus hat unsere ganze Schuld getragen, die Botschaft vom Kreuz, als auch von Erlösung. Jesus hat die Ketten gesprengt. Wenn euch der Sohn frei macht, dann bleibt ihr nicht weiter Sklaven der Sünde, sondern der Sohn, Johannes 8, 36, macht euch wirklich frei. Aber die Botschaft kennt ihr. Deshalb möchte ich noch etwas hinzufügen. Mich bewegt ein Vers bei Paulus in diesem Zusammenhang. Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben? Titus 2,14. Da heißt es, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, er ist der Gekreuzigte. Wozu? Um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also eigentlich habe ich den Vers schon in meinem Studium, das ist lange her, auswendig gelernt. Kenne ihn also schon lange. Aber wie direkt das damit verbunden ist, sowohl raus aus der Gesetzlosigkeit, sprich die guten Gebote Gottes ablehnen, raus davon, als auch gute Werke. Das war mir noch nicht so bewusst. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Weisheit bei Gott ist immer ganz, ganz praktische Nachfolge. Das ist eine Veränderung des Lebens. Es ist ein Leben mit Jesus. Er ist unsere Weisheit und er ist unsere Kraft. Das ist ein Leben in totaler Abhängigkeit von ihm. Das ist ein Leben aber auch mit seinen Gedanken und nicht mit meinen Vorstellungen. Christus ist Gottes Weisheit. Gute Gebote Gottes, gute Werke. Und ich habe mich dann bei Jesus umgeschaut. Wie sieht es eigentlich bei ihm aus? Und wenn ich so, ich nehme mal das Bekannteste, die Bergpredigt durchgehe, das ist keine hohe Philosophie. Aber das wird so total praktisch, oder? Du sollst deine Feinde lieben. Da brauche ich nicht philosophieren und theologisieren. Da bin ich herausgefordert zu dem Leben mit Jesus. Aber ich möchte schließen, nicht mit der Bergpredigt, das wäre hier eigentlich auch sehr, sehr gut, sondern ich gehe jetzt ins Buch Hiob. Buch Hiob. Hiob ist der, den der Satan so plagen darf. Satan kommt zu Gott. Darf ich den Hiob antasten? Ja, nur sein Leben musst du ihm lassen. Ans Leben darfst du ihm nicht. Dann wird ihm Hiob alles genommen. Wie reagiert der Hiob? Das möchte ich als Überschrift hinstellen. Zweimal heißt es, einmal in Hiob 1,22 und dann in 2,10. Bei all dem sündigte Hiob nicht. Wie kommt sowas? Und dann schaut man so das Buch Hiob durch und auch da nur ein paar kurze Ausschnitte. Hiob 2, nochmal Hiob 2, Vers 10. Da hat sagt die Frau von Hiob zu ihm, also bei all dem, jetzt sag dich doch endlich los von Gott. Hiob, was redest du für dummes Zeug? Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Wenn ich von Gott das Gute annehme, wie nicht auch das Schlechte. Hiob 17, Vers 9. Doch der Gerechte hält fest an seinem Weg. Wer reine Hände hat, gewinnt an Kraft. Hiob 31, 1 und 2. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie sollte ich da lüstern auf Jungfrauen blicken? Was wäre sonst mein Teil von Gott dort oben, das Erbe vom Allmächtigen aus der Höhe? Ein Bund mit den Augen, dass man nichts Falsches sieht. Den Bund kann man auch mit anderen Körperteilen schließen. Wisst ihr, an welches Körperteil ich denke? Jakobusbrief. Die Zunge. Da heißt es, das ist so schwer zu lenken, die Zunge, zu zügeln. Einen Bund schließen. Hiob 31, 29. Freute ich mich über das Scheitern dessen, der mich hasst, ergötzte es mich, als ihn Böses traf. Und so könnte man weitermachen im Buch Hiob. Das ist Weisheit. Und warum habe ich den Hiob genommen? Weil er das so durchlebt. Und jetzt schließe ich mit Hiob 28. Da heißt es, aber die Weisheit, wo findet man sie? Wo ist der Ort des Verstandes? Kein Mensch kennt die Stelle, wo sie ist. Im Land der Lebendigen findet man sie nicht. Sie wird mit keinem Geld gekauft und nicht mit Silber aufgewogen. Man bezahlt sie nicht mit Gold aus Ophir, nicht mit kostbarem Onyx und nicht mit Saphir. Gold und prächtiges Glas haben nicht ihren Wert und keiner tauscht sie gegen Goldschmuck ein. Auch Korallen und Kristall kommen gar nicht in Betracht. Wer Weisheit hat, hat mehr als Perlen. Lasst uns beten. Herr Jesus, deine Weisheit ist so anders als unsere Weisheit. Ein Gekreuzigter ist für uns gescheitert. Und du bist der Sieger. Ein Gekreuzigter ist von Gott verflucht. Und du wurdest verherrlicht. Und du hast den Platz zur Rechten Gottes inne. Und dir ist alle Macht gegeben. Herr, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber danke, dass du uns in deine Gedanken hineinnimmst und in deine Weisheit. Und deine Weisheit ist so kostbar, so kostbar. Ich möchte dich bitten, für jeden von uns heute Morgen, dass wir dir wirklich nachfolgen und mit dir leben und mehr erkennen, welche Kraft und welche Weisheit darin steckt, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Amen.